So, jetzt würde ich sagen, lassen Sie uns mal in der nun kommenden Stunde die Frage klären, wie denn solche Empfehlungssysteme, so es sie denn gibt, so sie denn funktionieren, so sie mehr oder weniger fehleranfällig oder manipuliert sind, was die denn sozusagen mit unserem traditionellen Fernsehen machen. Ich würde jetzt hier gerne das Podium erstmal mit den Experten füllen und ich möchte Ihnen von vornherein sagen, dass Ihre Kommentare und Fragen herzlich willkommen sind. Ich werde immer wieder ins Publikum gucken, wann immer Sie eine Frage haben oder auch sozusagen gerne etwas kommentieren wollen, was Sie hier vorne gehört haben. Geben Sie mir ein deutliches Handzeichen und bei passender Gelegenheit würde ich Sie dann gerne zu Wort kommen lassen. Jetzt bitte ich Sie aber erstmal wieder um dieses analoge traditionelle Bewertungssystem, den Applaus. Und zwar möchte ich Sie bitten, jetzt Dr. Martin Rupp zu begrüßen. Er ist Senior Legal Counsel Media Law bei Vodafone Kabel Deutschland. Also er ist quasi ein Plattformanbieter im Sinne der Definition der Medienanstalt und somit jemand, der sich wahrscheinlich über gute Empfehlungsalgorithmen durchaus freuen dürfte, oder? Hallo Herr Rupp, schön, dass Sie da sind. Nehmen Sie gerne Platz, lassen Sie den hier vorne frei für mich. Jetzt begrüßen Sie bitte einen Mann, der genau solche Empfehlungen macht, analog, aber eben auch digital. David Hein ist Senior Managing TV Licensing der Burda News GmbH. Er ist zuständig für TV-Spielfilm, also durchaus ein traditionelles und analoges Medium, aber auch Geschäftsführer beim Empfehlungsdienst Wuaki TV. Da ist er. Herr Hein, kommen Sie gerne her, das ist Ihr Applaus. Suchen Sie sich ein Plätzchen, schnappen Sie sich ein Wasser. Kommen wir jetzt zu denen, die die Inhalte anbieten, die empfohlen werden können oder vielleicht sogar sollen. Darüber werden wir gleich reden. Applaus für Dr. André Schneider von der Funke Mediengruppe. Herr Schneider, da sind Sie. Wo ist er? Da. Hallo, schön, dass Sie da sind. Nehmen Sie gerne Platz. Und Applaus für Markus Dimpfel, den Bereichsleiter Unternehmensentwicklung der Mediengruppe RTL Deutschland. Herr Dimpfel. Ich bin verwirrt, wir hatten extra Plätze hier vorne reserviert für Sie alle. Nehmen Sie auch gerne Platz. Und meine Damen und Herren, last but not least, mit vollkommen wieder genesener Stimme bitte ich jetzt auch Thomas Fuchs nochmal von den Medienanstalten zu uns nach vorne. Und damit ist die Runde dann auch komplett. Hallo Herr Fuchs. So, haben wir genug Gläser? 1, 2, 3, 4, 5, eins fehlt. Da hole ich mal gleich noch eins. Ihnen fällt wahrscheinlich auf, meine Damen und Herren, das ist eine rein männliche Runde. Ich glaube, diese ganze Empfehlungssystem bzw. Algorithmen, vielen Dank, Algorithmen-Thematik ist vielmehr ein männliches als ein weibliches Thema, offenbar zumindest. Wir wollen jedenfalls in den kommenden 60 Minuten mal versuchen herauszuarbeiten, was digitale Empfehlungssysteme mit unserem Traditionsmedium Fernsehen machen. Vielleicht mal fangen wir mal an, ganz kurz aus Machersicht, also aus Machersicht derer, die im Endeffekt Empfehlungssysteme machen bzw. bestücken. Herr Hein, wie anders sind denn die Empfehlungen heute im Gegensatz zu früher?
Genau, also wir bei TV Spielfilm kommen ja aus dem Programmguide-Geschäft und das ist ja in Deutschland ein Markt, der gar nicht neu ist. Wir haben mit TV Spielfilm eine Printzeitschrift, die seit über 20 Jahren eine vertrauensvolle Quelle für Programminformationen ist. Von daher sind wir mit dem Thema Empfehlungen aus einer redaktionellen Sicht her sehr vertraut. Heute ist es so, dass wir ein Mischmodell anbieten, weil wir die Marke TV Spielfilm digital verlängern in verschiedene Kanäle, in verschiedene Plattformen hinein. Und es ist mittlerweile auch möglich, bis zum Einschalten ins Live-TV die ganze Reise zu beschreiten. In Sachen Empfehlungen setzen wir dabei auf eine Kombination aus unseren bewährten redaktionellen Empfehlungen. Das ist immer noch die Kernkompetenz. Aber es gibt darüber hinaus auch statistische Empfehlungen. Das heißt, wenn besondere Peaks auftreten in der allgemeinen Nutzerschaft, dann werden die eine Rolle spielen. Dann,
können Sie dafür ein Beispiel bringen? Also wenn ein Film von besonders vielen Leuten gesehen wird, kann er nicht so schlecht sein.
Naja, jetzt am Wochenende hatten wir das Kanzlerduell, wo sehr viele Leute über verschiedene Kanäle hinweg zur gleichen Zeit eingeschaltet haben. Das ist dann eine statistische Auffälligkeit, die sich niederschlägt.
Und dann haben Sie das gut bewertet?
Nein, wir bewerten das ja nicht. Das dient ja nur den Nutzern dazu, den Inhalt zu finden. Und das kann man bewerten, wie man möchte. Das steht uns nicht zu. Wir sind die Plattform.
Entschuldigung.
Aber es zeigt natürlich dann denjenigen, die immer noch nicht wussten, wo sie das jetzt finden, wo das zu finden ist. Aber da das nicht reicht, müssen wir uns auch angucken, was die Nutzer eigentlich individuell interessiert. Und deswegen arbeiten wir auch mit nutzungsbasierten Empfehlungen. Wenn jemand in einer gewissen Regelmäßigkeit sich Spielfilme anguckt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass bis runtergebrochen aufs Genre die Empfehlungen sich dann entsprechend anschließen. Was wir auch mittlerweile tun, ist, dass wir, wenn jemand Texte auf Detailseiten sich länger durchliest, dass wir auch das mit einbeziehen, um da einfach ein bisschen genauer zu werden.
Okay, wir haben jetzt ja gerade gesagt, analog und digital, aber wir müssen ja viel mehr in die Richtung kommen zu sagen, redaktionell, also ich sag mal von Menschen gemacht und automatisiert durch Algorithmen. Können Sie sagen, wie viel wird bei Ihnen durch Algorithmen gemacht? Also ich vermute ja, wenn da so Peaks angezeigt werden, da wird kein Redakteur sitzen und gucken, das gucken gerade viele, da sage ich mal, das ist gut, das wird wahrscheinlich automatisiert laufen, denke ich, oder?
Nein, genau, also das landet dann einfach in einer anderen Kategorie von Inhalten. Das, was klassisch aus der Redaktion kommt bei uns, ist immer zu finden in der Tagestipps-Kategorie. Das sind wirklich die Sachen, die vorher von der Redaktion empfohlen werden und die ändern sich dadurch auch nicht. Und alles andere ergibt sich nach allgemeiner oder persönlicher Relevanz.
So, Herr Rupp, wie wichtig sind denn moderne algorithmische Empfehlungssysteme aus Ihrer Sicht im Jahr 2017?
Also in unserer Unternehmensstrategie spielen die eine ganz erhebliche Rolle. Es ist noch ein sehr junges Produkt, ein sehr junger Zugangsweg, an dem wir stetig weiterarbeiten, haben ihn jetzt auf der neuen Box GigaTV implementiert und machen bislang recht gute Erfahrungen. Also die weit überwiegende Zahl unserer Nutzer nimmt das gut an bei diesem noch jungen Produkt. Der grundsätzliche Ansatz unseres Unternehmens ist einmal aus Nutzersicht, ihm die Zeit zu verkürzen, die für ihn relevanten Inhalte zu finden. Weil die Erfahrung zeigt unserer Marktforschung, dass der Nutzer viel zu lange sucht in dem Überangebot, das wir heute haben im digitalen TV- und VOD-Bereich. Und diese Zeit möchten wir ihm einfach verkürzen. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, auch die gesamte Vielfalt, die wir auf der Box haben, letztlich dem Zuschauer auch nahezubringen. Weil solche Systeme, die Auffindbarkeitsmöglichkeiten bisher, wie schlicht die Senderliste oder die Genre-Kategorisierung, die schon lange implementiert sind am Markt, die sind einfach bei der Masse an Inhalten, die wir mittlerweile anbieten, nicht mehr ausreichend, um die für den einzelnen Nutzer spezifischen Inhalte schnell zu finden.
Also Beispiel, ich gehe zum Beispiel in eine Online-Videothek bei Ihnen oder sozusagen ins Online-Portal und klicke auf Actionfilme, weil ich Actionfilme gerne mag, aber kriege da 10.000 Filme angezeigt. Das hilft mir in dem Moment nicht weiter, jetzt den einen zu finden, den ich gerne gucken will.
Richtig, da ist der Nutzer schlicht überfordert. Es ist aber auch aus unserer Sicht, aus Regulierersicht und als Regulierungssicht für die Regulierungsziele sehr hilfreich, einfach weil es dem kleinen Anbieter, der vielleicht nicht auf den ersten 10, 20 Plätzen der Senderliste sitzt, nach oben zu kommen, wenn er einen für den jeweiligen Nutzer relevanten Inhalt hat. Also der kleine Rundfunkanbieter mit einem kleinen Marktanteil, der vielleicht mal ein interessantes Asset hat für den jeweiligen Nutzer, erreicht ihn vielleicht gar nicht, weil er sich in der Masse des Marktes schlicht nicht durchsetzen kann. Daher, Auffindbarkeit wird viel diskutiert, ist ja ohnehin teilweise auch heute schon in der Plattformsatzung angesprochen. Wir denken, dass wir an der Auffindbarkeit an sich einen sehr großen Dienst tun, wenn wir den kleinen Anbietern damit die Möglichkeit eröffnen, ihre Nutzer jeweils zu erreichen.
Jetzt haben wir nicht direkt kleine Anbieter hier, aber durchaus Anbieter, Herr Schneider, Herr Lipfel, wie sehen Sie das? Tun die Plattformbetreiber da einen großen Dienst an der Auffindbarkeit? Vielleicht erstmal Sie, Herr Dr. Schneider, wie denken Sie darüber?
Die Auffindbarkeit ändert sich ja durch Empfehlungssysteme. Und das kann entweder übergreifend sein, wie eine Programmzeitschrift. Die älteste Technologie ist ja der Tagestipp, das haben wir schon mal gehört, heute eben gestützt mit Technologien, kommen wir noch zu. Oder die Auffindbarkeit ändert sich im einzelnen Angebot sozusagen durch die Empfehlung von Inhalten. Ja. Also insgesamt, Sie haben ja vorher die Frage gestellt, was verändert sich? Also durch die Empfehlungssysteme ändert sich insgesamt sehr viel und vor allen Dingen, ja, auch würde ich das bestätigen, für kleine Anbieter, die eben dadurch gefunden werden.
Sie als großer Anbieter sind da entspannt oder machen Sie sich da auch Gedanken?
Ja, als Funke Digital TV bieten wir ja vor allen Dingen Empfehlungstechnologien an. Mhm. Also insofern würde ich jetzt eher aus dieser Richtung sprechen, als jetzt aus Sicht des Verlagshauses. Auch, aber wir bieten Empfehlungstechnologien, Metadaten in eigenen Produkten und oder am Markt, ja, für andere Anbieter, wie eben einen Plattformbetreiber oder einen Fernsehsender oder einen Set-Top-Box-Hersteller. Insofern sorgen wir genau dafür, dass diese Technologien eben angewendet werden.
Herr Lipfel, aus Sicht eines großen Anbieters sozusagen. Machen Sie sich eher Gedanken, machen Sie sich eher Sorgen durch vielleicht auch gerade technisch gestützte, digitalisierte Empfehlungssysteme oder sind Sie da ganz entspannt?
Nee, wir machen uns durchaus Sorgen, was jetzt nicht an Empfehlungssystemen an sich liegt, denn Empfehlungssysteme sind ein Weg zu navigieren. Sicherlich muss es dann eben auch noch, ich sage mal, neutrale, klassische Listenfunktion geben, dass derjenige, der eben nicht über die Empfehlungssysteme kommen möchte, auch einen Weg hat zu navigieren. Problem bei den, Empfehlungssystemen, und deswegen würde mich dann tatsächlich interessieren, wie das denn bei Vodafone aussieht, dass sie natürlich, wenn wir die Kriterien haben, und den Algorithmus, wie wir eben gelernt haben, der darauf aufsetzt, dann gibt es da natürlich Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Tatsächlich in den Gesprächen, die wir führen mit Plattformen, und wir führen natürlich auch Gespräche mit den Anbietern von Empfehlungssystemen, denn wir setzen sie ja selber ein, beispielsweise in unserem Produkt TV Now, gibt es immer kommerzielle Kriterien. Die sind erstmal als Kriterium dort drin, dann ist die Frage, in welcher Weise ich den Algorithmus entsprechend anpasse. Also das heißt, erstmal müsste man sicherstellen, dass es wirklich nutzerorientiert ist.
Ja.
Wie gesagt, in Praxi kämpfen wir häufig dagegen, dass es eben nicht so ist, sondern dass, wenn da eine Entscheidung zu treffen ist, ist das ein Asset, das vielleicht for free ist oder ein Asset, auf dem ich vielleicht noch einen Share von einem Content-Anbieter bekomme, muss man gucken, dass dann der Plattformanbieter auch tatsächlich im Interesse des Nutzers agiert. Jetzt nehmen wir mal eine ideale Welt. Es ist tatsächlich rein nutzerorientiert. Setzen das mal voraus. Dann gibt es natürlich sowas wie eine Filterblase. Wir sprachen eben über den kleinen Anbieter, der von diesen Empfehlungssystemen profitiert. Jetzt nehmen wir mal die Dinge, für die der Rundfunk als Gattung sui generis unter einer besonderen Regulierung ist. Informationen, Regionalprogramme, barrierefreies Fernsehen. Wie viel von diesen Inhalten, Information, Kultur wird denn in den Empfehlungssystemen eingegeben? Und wenn wir jetzt mal überlegen, wie so ein Algorithmus funktioniert, und wir sind da ja noch fern von künstlicher Intelligenz, das ist Machine Learning, dann wird das eher dazu führen, aus meiner Sicht, dass es zu einer Filterblase kommt.
Also damit meinen Sie zum Beispiel, dass jemand, der dreimal einen Actionfilm geguckt hat, eben auch nur noch Actionfilme gezeigt kriegt und irgendwann vergisst, dass es da auch noch Nachrichten und regionale Sendungen, Kochshows und Talkshows gibt?
Das ist ja schon, ne, wenn man jetzt einfach mal schaut, wie häufig schaue ich Nachrichten, wie häufig schaue ich Unterhaltung, wie häufig schaue ich Kultur, dann ist das natürlich ein Thema. Also deswegen Empfehlungssysteme grundsätzlich sind nicht das Problem, sondern A, die Transparenz, die komplette Diskriminierungsfreiheit, dass sozusagen die Abstinenz von kommerziellen Interessen der Plattformanbieter und dass ich dann natürlich auch eine Möglichkeit habe für diejenigen, die nicht über Empfehlungssysteme gehen wollen, alternative Navigationspfade aufweise. Dann haben wir damit auch kein Problem, denn dann ist es im Sinne des Nutzers. Das muss natürlich unser Ziel sein.
Okay, das ist das Ziel. Und wir haben ja aber gerade schon im Vortrag von Herrn Stiller gehört, dass das gar nicht so einfach ist. Erstens gibt es ja sozusagen Fehlerquellen. Ne? Zweitens ist es total schwer zu gucken, wie transparent ist ein komplexer Algorithmus überhaupt. Und außerdem ist ja bei denen, die Algorithmen einsetzen, ich will das jetzt nicht grundsätzlich erstmal allen unterstellen, aber es ist ja so leicht, da eigene Interessen so ein bisschen mit einfließen zu lassen. Und wenn man das tut, dann wird man natürlich einen Teufel tun, das zu versuchen, irgendwie offen zu legen.
Das ist relativ einfach. Also wenn Sie mit den üblichen Herstellern von Recommendation Engines sprechen, und in der Regel ist ja auch nicht der Plattformanbieter, dass er das sozusagen von Haus aus bottom-up irgendwie entwickelt, sondern da bedient man sich, was auch völlig in Ordnung ist, weil das skaliert, Algorithmen skalieren. Dann spricht man mit dem und dann gibt es da verschiedene Kriterien. Und dann ist ja nur die Frage, wie greift der Algorithmus in welcher Gewichtung, das ist ja ein Scoring-Modell, was dahinter ist, auf die Kriterien zu. Also das ist jetzt kein Rocket Science, das ist natürlich bei einem Suchalgorithmus ein bisschen was anderes. Aber das ist technologisch aus meiner Sicht jetzt nicht die Herausforderung, sondern die erste ist, kann ich da reingucken? Kann ich dann tatsächlich dafür sorgen, dass es nur nutzerinduziert funktioniert? Und kann ich dann dafür sorgen, dass es auch für alle Zuschauer, Nutzer funktioniert, auch die, die nicht Empfehlungssysteme nutzen wollen?
Okay, jetzt hatten Sie ja gerade schon gesagt, Herr Fuchs, eingangs bei Ihrer kleinen Willkommensansprache, dass Sie eigentlich überhaupt keine Lust auf das Thema hatten, weil Sie der Meinung sind, es ist ja gar nicht relevant. Und dann haben Sie aber gemerkt, es gibt ganz viele Veranstaltungen, die in die Richtung gehen. Und da hauen sich durchaus, ich sag mal, Programmanbieter, Macher von Empfehlungen und Empfehlungssystemen und Plattformanbieter die Köpfe ein, weil es offenbar hoch brisant ist. Aus Ihrer Sicht jetzt, machen Sie sich Gedanken und Sorgen um unser schönes, gutes, altes Fernsehen, ob dieser, ich sag mal im Moment Machine Learning, aber irgendwann vielleicht wirklich KI, auf jeden Fall ob dieser algorithmischen Möglichkeit?
Nee, ich mache mir keine Sorgen wegen der Algorithmen und der damit verbundenen Möglichkeiten. Ich mache mir ein wenig Sorgen darüber, wie jetzt Empfehlungssysteme im deutschen Fernsehmarkt entstehen und aus welchen Daten sie sich herausbilden. Herr Still hat ja sehr schön deutlich gemacht, dass eine der wesentlichen Fragestellungen ist, welche Qualität haben die Daten, die zugrunde gelegt werden. Und da unterscheidet sich ja der Fernsehmarkt deutlich von dem, was Netflix tut. Netflix ist eine Plattform, die haben ihre eigenen Inhalte, die können sozusagen ausprobieren und Trial Error machen, wie sie lustig sind. Das ist immer innerhalb des Netflix-Systems.
Solange das Kapital reicht.
Solange das Kapital reicht und ein bisschen was verdienen die, glaube ich, auch. Hier haben wir eine andere Situation, weil die Empfehlungssysteme zum Beispiel von Vodafone ja mit davon abhängen, welche Daten bekommen sie von den Inhalteanbietern zugeliefert, zu welchen Bedingungen bekommen sie zugeliefert. Und welche Empfehlungsart erlaubt Ihnen der Anbieter, zum Beispiel, wenn das eigene Programm gerade läuft? Also Stichwort, darf ich, wenn ein RTL-Film läuft, dem Zuschauer die Empfehlung geben, dass derselbe Schauspieler gleich in einem Film, der bei Tele5 läuft, mitspielen wird? So, und mein Gefühl ist, Sie können mich gerne alle widerlegen, weil Sie ja diese Verhandlung selber führen, mein Eindruck ist, dass die Frage, mit welchen Daten empfohlen wird, momentan sich nicht nach Transparenzgesichtspunkten entscheidet, sondern schlicht durch Marktmacht. Dass nämlich die ARD sagt irgendwie, nee, ich erlaube das nicht, ich möchte nicht, dass du in meinem Programm für andere wirbst. Mhm. Andere Sender sagen, nee, du kriegst meine Daten nicht oder wenn du sie kriegst, dann musst du dafür bezahlen oder du kriegst sie nur in der und der Ausgestaltung. Das hat sicherlich was mit diesem Misstrauen zu tun, was Herr Dimpfel formuliert hat, dass man eben nicht genau weiß, wie neutral wird so eine Empfehlung sein, die der Plattformanbieter macht. Aber das Resultat wird nicht sein können, dass wir ein Empfehlungssystem haben, was davon abhängt, dass die Daten durch Marktmacht zustande gekommen sind. Ja. Dann haben wir sozusagen einen Grundfehler, der sozusagen sowohl vielfaltsfeindlich und damit sozusagen mittelbar auch demokratiefeindlich wäre. Und deswegen bin ich so froh, dass wir heute über dieses Thema vielleicht sozusagen in einer relativen Offenheit reden können, weil ich glaube, wir müssen jetzt sehr aufpassen, dass das nicht eine Fehlentwicklung beginnt, die dann Nutzungsverhalten falsch steuert.
So, also Daten sind ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das haben wir auch gerade schon gehört. Selbst wenn wir Superdaten haben, reden wir immer noch ganz viel über Geschmack. Das heißt also, da kann es auch mal ganz böse nach hinten losgehen bei so einer Filmempfehlung. Aber da hängen wir uns nicht am einzelnen Film auf. Jetzt ist es so, dass manche, ich sag mal, gute, umfängliche Daten über ihr Programm zur Verfügung stellen, andere nicht. Wie verfahren Sie denn aktuell mit denen herum? Also sind die dann einfach nicht mit dabei oder sind die dann rudimentär mit dabei oder fallen die, ich sag mal, aus dem Bewertungssystem raus?
Also wir versuchen und bislang gelingt das auch, alle in das Empfehlungssystem zu integrieren und jeden bestmöglich teilhaben zu lassen. Das spielt natürlich auch, wir hatten es schon bei Herrn Professor Stiller im Vortrag gehört, die Qualität der Daten eine Rolle. Aber davon abgesehen haben wir das Ziel und verfolgen das auch, keine kommerziellen Interessen im Rahmen des Empfehlungssystems zu berücksichtigen. Das würde dem Produkt schaden und dem Nutzer auch nicht gefallen. Der würde so etwas nicht wollen, dass ein bestimmter Anbieter extrem häufig auftaucht oder ein bestimmtes Genre wäre nicht im Nutzerinteresse. Es wäre auch wettbewerbsrechtlich zu hinterfragen und insbesondere auch vom Hintergrund der Plattformregulierung zu hinterfragen, ob sowas noch diskriminierungsfrei und chancengleich wäre. Aha. Deswegen haben wir gar keine Absichten. Es ist genauso, wie wir nie Listenplätze im EPG verkauft haben, vereinfacht ausgedrückt, werden wir auch nie Bevorzugung im Rahmen der Empfehlung vorsehen. Und dann ist es so, und der Herr Dimpfel hat das ja schon angesprochen, dass das Empfehlungstool ist ein weiterer Weg für den Zuschauer zu den Inhalten auf unserer Plattform zu gelangen. Er hat weiterhin die klassische EPG-Liste, er kann weiterhin ganz klassisch zappen, überhaupt kein Problem. Wir haben zusätzlich die Suche nach Inhalten implementiert. Es gibt eine noch weiter aufgefächerte Genre-Sortierung, dass ich nach bestimmten Kategorien mich den Inhalten annähere. Es gibt diese große Vielfalt. Es wird bei uns niemals einen Bildschirm geben, der ausschließlich aus das könnte Ihnen gefallen empfiehlt.
Aber mit Verlaub, aber wir wollen ja gerade über diese Empfehlungssysteme reden und nicht über Alternativen, weil wir alle offenbar so eine Angst vor den Empfehlungssystemen haben, sondern wir wollen ja versuchen, ein Empfehlungssystem zu finden, wo alle sagen, ja super, klasse, das hilft mir als Nutzer, das hilft mir als Programmanbieter und das hilft mir auch als Plattformbetreiber. Und was Sie gerade gesagt haben, Sie sagten gerade diskriminierungsfrei.
Ja.
Für mich, und da muss ich wirklich sagen, da bin ich Laie, da kann vielleicht gleich der Herr Hein ein bisschen was zu erzählen, ist es schwierig, weil wenn Sie sagen, durch diese Empfehlungssysteme werden kleinere Anbieter gefördert, aber auch nur, solange sie sich leisten können, die Metadaten adäquat zu liefern, damit sie überhaupt Empfehlungen machen können? Oder habe ich dann einen Denkfehler drin? Weil ich meine, irgendjemand muss ja was schreiben, sei es jetzt eine KI oder ein Mensch.
Also zwei Punkte möchte ich gerne anbringen. Die Metadaten ist so, dass wir die standardisieren bei uns auf der Plattform, damit die optimal funktionieren.
Okay.
Also das hängt schon damit an, dass die Inhaltsbeschreibungen teilweise aus 1000 Wörtern bestehen, teilweise aus 100 und wir haben unsere 250 Wörter als Beispiel, wie es standardisiert wird. Also da...
Das heißt, da geben Sie Geld in die Hand
für Menschen und Maschinen,
die das machen.
Um auch eine Chancengleichheit insoweit zu gewährleisten. Und dann ist es generell so, dass wir uns der Chancengleichheit, der Diskriminierungsfreiheit verpflichtet sehen, sind wir ohnehin in gewissem Rahmen, im Rahmen der Plattformregulierung des Rundfunkstaatsvertrages, aber haben da das Problem, und das wurde schon angedeutet auch von Herrn Fuchs, dass diese Plattformregulierung mit den Anforderungen Diskriminierungsfreiheit und Chancengleichheit ausschließlich uns als Plattformbetreiber adressiert. Während die Rundfunkveranstalter, insbesondere solche, die marktstark sind und deswegen für uns unverzichtbar und wesentlich sind, diesen Einfluss versuchen geltend zu machen auf die Gestaltung unserer Plattform als Ganzes, auf die Funktionsweise unserer Empfehlungssysteme und so weiter.
Und das also natürlich aus Sicht der Anbieter durchaus nachvollziehbar, aus Ihrer Sicht dann eben nicht mehr Chancengleichheit.
Wir empfinden es teilweise als Schieflage der Regulierung,
okay,
wenn nur wir Adressat sind für die Vielfaltsgewährleistung und eben nicht andere Player am Markt, deren Entscheidungen und Verhalten am Markt eben auch für Vielfaltsgewährleistung relevant ist.
Okay. Kommen wir nochmal zurück auf die Daten. Also Sie machen das selber. Herr Hein, Sie sind ja jemand, der im Endeffekt quasi jetzt total neue Geschäftsfelder hat, die wahrscheinlich wachsen. Je mehr Empfehlungssysteme es gibt, desto mehr angepasste Datensätze muss es geben. Sie haben jetzt eine Redaktion da sitzen von TV Spielfilm. Wie viel wird denn da jetzt umgeschrieben für Plattformbetreiber oder Anbieter? Ist das wirklich, lässt sich damit ein Euro verdienen?
Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir gar nicht so viel umschreiben und neu erstellen müssen, weil wir haben für unsere Programmguides, die nicht immer in dem Maße eine TV-Plattform waren, wie sie es heute sind, über 70.000 Filme analysiert. Wir haben fast 500.000,03 sage ich jetzt, weil ich es nicht genau weiß, aber Texte über Filme, die unsere Redaktion erstellt hat und können da auf einen sehr gepflegten Datenpool bereits zurückgreifen. Deswegen sind wir da in einer komfortablen Situation. Einen Aspekt noch, weil wir da vorhin so ein bisschen durcheinander gesprochen haben und es fiel der Begriff Marktmacht. Marktmacht hat ja, wenn ich mir jetzt die großen Sender angucke, auch immer Ursachen und da geht es um Relevanz, da geht es um Inhalte, die gut sind und nun mal bei einer Masse der Leute im Markt ankommen und auch über Empfehlungssysteme, wenn die intelligent gemacht sind, werden relevante Inhalte, die auch regulatorisch bei den Leuten ankommen sollen, werden über Statistiken eine gewisse Signifikanz erzielen. Und von daher glaube ich, dass wenn die Systeme gut gemacht sind, wir hier schon regulatorische Aufgaben erfüllen können, dadurch, dass die Lösung technisch sauber ist.
Okay, Herr Dimpfel?
Ich würde vielleicht nochmal auf Herrn Rupp antworten, weil ich habe erst tatsächlich genickt, weil ich dachte, er wollte auf die Schwäche der Plattformregulierung im derzeitigen Stand eingehen, dass tatsächlich nur die Plattformanbieter im klassischen Sinne betroffen sind, aber nicht die Fernsehhersteller, die OTT-Anbieter, das heißt diejenigen, die ganz klar
die
Plattformanbieter sind, die den Begriff zwar wie der Teufel das Weihwasser meiden, aber definitiv als Plattform agieren. Jetzt ging der Ball ja eher in unsere Richtung. Also wenn wir die Marktmacht hätten, um tatsächlich, und ich habe mir den Vertrag auch nochmal angeschaut, Einfluss zu nehmen, dann würden wir natürlich dafür sorgen, dass Public-Value-Inhalte wie Nachrichten gesondert auffindbar sind, was wir ja versuchen auf der Regulierungsseite auch zu befördern. Das ist definitiv nicht so auf der Plattform. Ich denke, dass es dort immer ein Geben und Nehmen ist und auch die Frage Metadaten, wer generiert die, wer bekommt sie? Metadaten, nur um das mal festzustellen, worum es da neben den Texten und Bildern geht, das sind Copyflex, das sind Flex für Instant Restart. Man muss sich das ja vorstellen, dass es nicht mehr nur ein EPG ist, sondern da ist eine Sendung, ein Content Asset, das wandert vom Pre-TV in die normale Ausstrahlung, in eine Instant Restart-Nutzung, dann geht es ins Catch-up und dann geht es ins Archiv. Mhm. Das muss aus den Produktionssystemen der Sender kommen. Da gibt es technisch gar keine andere Möglichkeit. Deswegen investieren wir sehr, sehr, sehr signifikante Mittel, um das zusammen, das geht auch nur partnerschaftlich mit dem Plattformanbieter, und da sind wir eigentlich auch mit jedem Partner in einem guten Gespräch, um sicherzustellen, dass der Nutzer, nehmen wir jetzt aus meiner Sicht sehr, sehr gelungenen Backwards-EPG einer Plattform, dann auch navigieren zu können und sozusagen, wenn er das auf dem Live-TV sieht, dass er idealerweise dieselben Informationen bekommt, wenn er dann auch vielleicht wieder zurückgeht und dann das Ketchup-Asset sieht. Mhm. Von daher kann der Weg, glaube ich, jetzt nicht sein, den Rundfunk, so könnte man, wenn man Böses unterstellen würde, den Rundfunkanbieter in die Plattformregulierung zu zwingen, sondern erstmal tatsächlich alle Plattformen abzudecken. Denn über diese Themen reden wir jetzt, also gefühlt 5, 6, 7 Jahre, und wir reden immer noch über grafische User-Interfaces, über grafische Benutzeroberflächen. Das Thema konversationale /Voice-Interfaces steht vor der Tür und wir haben noch nicht mal die Hausaufgaben für das andere gemacht. So, jetzt ist die Ministerpräsidentenkonferenz November, die ist in Anführungszeichen durch. Aber wenn wir jetzt nicht mal im Februar sozusagen da eine Traktion gewinnen, wird es relativ schwierig, denn es ist ja jetzt keine Kristallkugel, wenn man weiß, in welche Richtung Alexa, Siri und Konsorten geht, dass irgendwann, wenn man nach Hause kommt, man proaktiv gefragt wird, Markus, du bist aber irgendwie abgespannt, möchtest du jetzt gute Zeiten, schlechte Zeiten sehen?
Ja, das heißt, ja, oder du hast, du übrigens, du guckst immer gute Zeiten, schlechte Zeiten, die fängt gleich an, hast du verpasst, soll ich mal
das
anmachen?
Das ist prima, ne? Wenn es dann so ist, dass ich tatsächlich das genannt bekomme, was ich sehe. Aber das sind die Punkte, die vor der Tür stehen, und wir müssen dringend die Themen partnerschaftlich lösen, im Sinne der Nutzer, aber natürlich auch im Interesse der Plattformpartner, und von daher ist das sicherlich auch der richtige Ansatz, runde Tische zu machen, aber nun muss dann auch tatsächlich irgendwann entschieden werden.
Aber wo hakt es denn, die Herren? Also ich habe ja jetzt zum Beispiel gerade gehört von Herrn Rupp, Sie sagten, wir wollen da gar keinen Einfluss nehmen auf die Empfehlungen, wir nehmen gerne die Daten, die wir kriegen können, und wir finden das super, wenn der Nutzer das findet, was er will. Jetzt sagen Sie aber, Herr Dimpfel, dass es vielleicht zum Beispiel sinnvoll wäre, durchaus auch mal zu sagen, hey, da gibt es auch noch Nachrichten da draußen in der Welt, um eben so eine Filterblasen zu vermeiden.
Genau, aber das sind zwei Dinge. Also wir sind ja auf der GigaTV-Plattform drauf, auch sehr allumfassend mit unseren Ketchup-Shops. Wir liefern Daten zu, müssen sicherlich auch noch unsere Hausaufgaben machen, denn das ist auch, muss ich auch ganz offen sagen, natürlich was, wo auch der Fernsehanbieter noch investieren muss, also in Inhalte und vor allen Dingen in Technologie. Aber da sind wir unterwegs, nur das ist die Thematik sozusagen Empfehlungssysteme. Die Public-Value-Inhalte, also Regionalprogramme, Informationen, die werde ich, so wie ich die Empfehlungssysteme bekomme oder kenne, werde ich die tatsächlich in der Zugänglichkeit, in der Auffindbarkeit für den Nutzer nicht adäquat repräsentieren können. Und dafür sagen wir, es gibt Empfehlungssysteme, es gibt aber noch, jetzt bleiben wir mal in der grafischen Welt, klassische Auffindbarkeitskriterien, denn das ist ja auch ein Zielgruppenthema. Also ja, die junge Zielgruppe, die OTT-Nutzung, die nonlineare Nutzung ist stärker empfehlungsgetrieben als die lineare, ältere, klassische Plattform. So, ganz klar, das heißt, man braucht verschiedene Navigationssystem, und dann muss ich tatsächlich, wenn ich als Plattformregulierer sage, die Vielfaltsicherung ist einer meiner primären Aufträge, muss ich natürlich sicherstellen, dass in einer solchen Welt diese auch gefunden werden.
So, Herr Rupp, erst Sie, dann Herr Schneider.
Ja, also ich würde gerne mit einem Missverständnis aufräumen.
Gerne.
Es ist auf jeden Fall so, und das kann ich mit unterschreiben, dass wir eine sehr gute Partnerschaft mit RTL haben und eine hervorragende Integration in GigaTV, auch über die mobile Verbreitung und so weiter, mit allen Implikationen, ist ein sehr komplexer Vertrag, da am Ende gefunden haben, absolut. Es ging mir nur darum, darauf hinzuweisen, dass eben die Frage, die im Raum steht, werden kommerzielle Interessen im Rahmen des Empfehlungssystems berücksichtigt, eben nicht nur von unserer Seite kommt, sondern dass mehrere Player in diesem Pod-Empfehlungssystem mit drin hängen, die alle kommerzielle Interessen mitbringen. Wir allerdings bislang der einzige Adressat sind. Und an den anderen Punkt anzuknüpfen, da bin ich auch ganz bei Ihnen und sind wir auch bei Ihrem Hause dabei, dass natürlich OTT-Plattformen derzeit Freiheiten genießen, die wir nicht genießen, was auch, das bestreitet, glaube ich, niemand, zu Verzerrungen und Schieflagen geführt hat und weiterführt.
Herr Dr. Schneider.
Also die Überschrift heißt ja, was machen Empfehlungstechnologie mit dem Fernsehen? Insofern würde ich gerne erstmal nochmal auf die Möglichkeiten zurückkommen, bevor wir zu den Grenzen und Regeln zurückkommen. Also was, man muss ja unterscheiden, ich finde drei Aspekte, wo finden die Empfehlungssysteme statt, welche Arten gibt es, würde ich gerne kurz systematisieren und wie bringt man sie zum Kunden?
Ja.
Und insgesamt ist ja das Interesse oder warum machen wir überhaupt Empfehlungssysteme insgesamt als Branche? Naja, es gibt immer mehr Inhalte und wir wollen dem Kunden zusätzlich den Zugang zu den Inhalten geben, die ihn halt in dem Moment, in dem er gerade Fernsehen guckt, interessieren. Und das heißt, die Empfehlungssysteme können ja zum einen bei den finden Sie ja heute neben E-Commerce, vor allem bei den großen VOD-Anbietern auch, wie Netflix und Amazon statt. Da können Sie es halt auch einfach machen, sozusagen in Ihrem Universum. Und welche Systeme gibt es denn? Und man gibt auch, ich lasse auch gleich die kommerziellen Regeln einfließen. Denn Metadaten sind ja für die Empfehlungssysteme erstmal das A und O. Entweder weiß ich viel über den Nutzer oder ich weiß viel über das Asset, also den Film, oder ich weiß viel über beides. Je nachdem, wie viel Know-how ich darüber habe, muss ich mich für eine gewisse Empfehlungstechnologie sozusagen entscheiden. Der Algorithmus kommt ja danach. Das eine sind ja rein statistische Engines, also ich empfehle einfach die 25 beliebtesten Filme. Da muss ich relativ wenig wissen.
Kann ja, ich nichts falsch machen.
Ne? So, ja. Gute Trefferquote. Wenn ich sehr viel über den Nutzer weiß oder sehr wenig über die Filme als solches, dann gehe ich auf eine kollaborative Engine, das kennen wir aus dem E-Commerce, ja, andere, den Film, das Produkt, du hast das Produkt gekauft, schau dir doch das an, weil das hat jemand anders auch gekauft. Und wenn ich sehr viel über den Nutzer weiß, dann gehe ich auf eine Similarity Engine oder eine Preference Engine und dann empfehle ich, was er geguckt hat. So. Und ich kann ja diese verschiedenen Engines mischen. Das heißt, als Anbieter habe ich in der Hand, was ich denn für Empfehlungen auch, wie sinnvoll, in welcher Situation gerade erachte. Und das Dritte, und das ist nämlich das A und O, wie bringe ich denn diese Empfehlungen zum Kunden? Das heißt, das User Interface und damit auch die Transparenz ist ja das Wichtigste. Und klar, Voice Control kommt dann dazu, aber reden wir einfach mal von einem grafischen User Interface. Wie bringe ich denn die Empfehlungen zum Kunden? Und wie sage ich ihm, was ich ihm da gerade empfohlen habe? Ja? Und da kann man ja, und das sieht man ja heute schon, natürlich sollte man es transparent machen. Ja? Ich empfehle dir den Film, weil es haben andere Nutzer geguckt. Ich empfehle dir den Film, weil du den vielleicht aufgrund deiner Erfahrung oder deines Verhaltens, besser gesagt, jetzt ansehen möchtest. Oder ich empfehle dir einfach einen Film, weil der gerade von zigtausend anderen Nutzern gesehen wird. Und zusätzlich könnte man ja als Anbieter dann doch eine Regel einfließen lassen, naja, wenn ich jetzt mich zum Beispiel im Mediathekenumfeld bewege, dann empfehle ich vielleicht doch einen Film mehr, der in 3 Tagen ausläuft, weil er nicht mehr gezeigt wird, als vielleicht einen, der noch 100 Tage in der Bibliothek zur Verfügung steht. Also das heißt, es gibt durchaus Regeln, die man als Anbieter zusätzlich zu den Algorithmen anwenden kann, weil sie einfach in dieser Anbietungsform sinnvoll sind.
Okay, aber wenn man das macht, dann hat man ja wieder die beeinflussten Algorithmen und dann hat man ja auch wieder nicht die Transparenz, die ja Herr Dimpfel gefordert hat und die ja der Herr
Stille... Doch, indem ich die Überschrift mache, schau mal, der Film läuft nur noch 3 Tage, den empfehle ich jetzt in dem Moment.
Das heißt also da volle Transparenz und einfach das machen, was Sie eigentlich angemahnt haben bei allen Algorithmen, sagen, warum die Entscheidung so gefallen ist. Das wäre sozusagen ein Weg. Sehen das alle Anwesenden hier ähnlich? Herr Dimpfel, Sie sind jetzt sehen nicht glücklich aus, sag ich mal.
Sagen, wir bieten ja Empfehlungstechnologie an.
Ja.
Wie es die Kunden im UI umsetzen, ist dann sozusagen die Entscheidung derjenigen, die Technologie lizenzieren. In unseren eigenen Produkten, wie der TV Digital, machen wir es dementsprechend. Und da ist auch ganz klar, wie bei Boda auch, die redaktionellen Tipps sind auch klar gekennzeichnet.
Ja.
Ja, da wissen die User, okay, das kommt jetzt aus der Redaktion. Das spielt natürlich in einem Verlagshaus immer noch die große Rolle. Also die Technologien anzureichern, und da spielt ja auch die Datenqualität eine Rolle. Als Verlagshaus hat man eben, wenn man 50 Jahre eine Programmzeitschrift gemacht hat, eine hohe Qualität an Daten vorliegen. Und insofern kommen auch diese Tipps aus der Redaktion zusätzlich, aber mit der entsprechenden Transparenz.
Mein Gesichtsausdruck zeigte nur im Sinne von hehres Ziel, aber in der Umsetzung aus meiner Sicht nicht praktikabel. Denn in dem Fall Amazon, der Kunde hat das gekauft, funktioniert das. Aber wenn ich natürlich einen Algorithmus habe, der auf 70 Kriterien setzt, dann kommt am Ende dann Scoring-Wert raus von, keine Ahnung, 7,3. Dann jetzt in der praktischen Umsetzung zu sagen, also 13,7% der Empfehlungen basierte darauf, dass du Tom Cruise magst. 15% des Scoring-Werts basiert darauf, dass es ein Krimi ist. So funktioniert es ja. Und wie gesagt, das sind zwischen 70 und 100, und das war Stand, also Kriterien, die in den Algorithmus einfließen oder auf auf denen der Algorithmus aufbaut. Das sozusagen dann in der Transparenz darzustellen, ist natürlich schwieriger als zu sagen, das, was du gesucht hast, hat auch vielleicht jemand anderes gesucht. Insbesondere, wenn man dann natürlich auf der Fernsehseite auch nochmal das Thema hat, wie viel Kundendaten liegen tatsächlich vor, wie viel Kundendaten fließen zurück, denn auch dort stehen die Plattformen ja häufig am Anfang.
Jetzt würde ich mir ganz kurz mal gerne Ihr Mikro ausbauen, Herr Fuchs, und nochmal ganz kurz zu Herrn Schiller runtergehen, weil das ist natürlich, ich hänge am Stuhl fest, das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Also wenn wir jetzt wirklich, sagen wir mal, 100 Faktoren haben, die so einfließen in so einen Algorithmus, dann ist es natürlich Quatsch, die irgendwo ganz deutlich zu zeigen, ich zeige dir jetzt diesen Film, weil du zwei Filme mit Tom Cruise ganz gut fandest, außerdem Linkshänder bist, also was weiß ich. Aber theoretisch wäre es doch technisch möglich, diese Informationen zu hinterlegen, so wie es ja zum Beispiel auch bei Google hinterlegt ist, warum die mir Sachen in Suchmaschinen zeigen, aufgrund welcher Daten die über mich haben. Also auf einen weiteren Klick oder auf sozusagen eine Ebene tiefer in die Informationen gehen, das muss doch machbar sein, oder?
Also es ist natürlich schon ein Problem, dass man bei den Sachen, wie Sie zum Beispiel Werbung empfohlen bekommen oder so, was ich vorhin sagte, kriegen Sie Kriterien, die so unüberschaubar sind, dass Sie nicht dem User in dem Moment zumuten können, wo Sie eine Entscheidung treffen wollen, welchen Film Sie schauen, sondern Sie können sie auch überhaupt nicht als Mensch mehr wahrnehmen. Bei 100 Kriterien ist das anders. Bei 100 Kriterien will ich sie sicherlich nicht, wenn ich mir abends irgendwie mit einer Tüte Chips einen Film aussuche, mir die 100 Kriterien durchlesen. Aber wenn die Kriterien transparent sind, und Sie sind ja jetzt nicht der kleine Tante-Emma-Laden, sondern Sie sind eine große Firma. Wenn Sie diese 100 Kriterien transparent machen, wenn Sie da irgendwie reinschreiben, und übrigens, das ist das, was mir gefällt, oder das ist das, was RTL am besten verkauft, dann gibt es natürlich Leute, die dieses Kriterium aufgreifen werden und sagen, hört mal zu, wenn ihr euch von RTL diese Empfehlung geben lässt, dann wusstet ihr eigentlich, dass ihr zu 30% das bekommt, was RTL gerne verkauft. Also wenn die Kriterien transparent sind, heißt das ja noch nicht, dass es der User sich ständig durchlesen muss. Und es gibt ja gerade bei solchen großen Veranstaltungen, solchen großen Themen, immer auch Verbraucherschützergruppen, Journalisten, die sowas aufgreifen und sich das doch mal durchlesen, die AGBs oder solche Geschichten. Und damit kommt das ans Licht. Und das ist, denke ich, was anderes, als was mal Dr. Schneider gesagt hat, was mir sehr gut gefallen hat, dass man einfach klar sagt, ich empfehle dir was aufgrund dieser Sachen. Und was ich auch glaube, was letztlich den User, ich meine, wir sprachen vorhin von Marktmacht. Marktmacht ist ja letztlich der User. Wenn der zufrieden ist mit dem Empfehlungssystem, wenn der den Eindruck hat, da kriege ich wirklich das gezeigt, was ich sehen will. Ich bin meistens ziemlich frustriert mit diesen Empfehlungssystemen.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber wenn das so ist, dann hinterfragt das ja nicht. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder es ist ein Film, der unfassbar toll ist und ein Glück, wie haben die das geschafft, mir den zu empfehlen? Das ist ja mein neuer Lieblingsfilm. Oder es ist so eine Grotte. Und das ist doch der Moment, wo ich als User auch gerne mal sehen will, wie kommen die denn auf die Idee? Also ich habe nur so ein Audiobeispiel, Spotify, deine Musik der Woche. Österreichischer Rock. Ich habe noch nie österreichischen Pseudo-Hardrock gehört und die ganze Playlist ist voll damit. Da fasse ich mir da und komme und sage, Leute, wie kommt ihr darauf? Da wüsste ich gerne, wie die darauf kommen.
Das liegt an der Alpenbräune.
Wahrscheinlich, danke, ich war gerade im Urlaub. Die ist übermorgen leider wieder weg. Aber jetzt mal ohne Quatsch, wäre es technisch möglich, mir dann diese Informationen zu liefern oder sind das so viele Datenmassen, dass es eigentlich gar nicht geht? Also das waren meine
Ausgangsfrage. An manchen Stellen geht es nicht. An manchen Stellen kann ich nur das Prinzip vermitteln. Auch sozusagen auch dem Experten nur das Prinzip vermitteln, weil es einfach zu große Daten sind. Ja, wir reden davon, dass es skaliert. Also Algorithmen sind gerade da, sinnvoll. Sie können nicht bei einer Suchmaschine fragen, welche Seiten hast du dir denn alle angeguckt? Ja, das können Sie nicht nachvollziehen. Aber es gibt natürlich mal 100 Kriterien, ist sicherlich nichts, was der einzelne User lesen will, aber was man sozusagen trotzdem transparent machen kann für einen Journalisten oder für jemanden, der das mal sich angucken will. Aber sicherlich gibt es auch Bereiche, wo Sie nur noch die Prinzipien auf den Tisch legen können.
Ja.
Aber das ist ja auch eine Form von Transparenz, weil letztlich können Sie dann ja auch nur die Prinzipien beeinflussen.
Okay, aber nochmal zurück auf dieses kleine Dilemma, was wir ja gerade hatten. Ne? Sie haben ja gerade gesagt, und ich empfinde das im Moment noch genauso, vielleicht habe ich auch einen Knoten im Kopf, es ist ja eben nicht möglich zu sagen, aus diesem Grund empfehle ich dir den Film, wenn da eigentlich 100 Kriterien eine Rolle spielen.
Vielleicht um das zu, weil ich, also wir haben zumindest überhaupt keinen Dissens. Das ging jetzt nur auf das eine Beispiel zu sagen, das Amazon-Beispiel, du hast diesen Film gesehen, deswegen empfehlen wir dir, oder dein Freund hat, und das ist natürlich die Vernetzung sozusagen von Set-Top-Boxen, ist auch noch nicht so weit fortgeschritten. Das eine Beispiel zu sagen, das ist schwierig, aber zu sagen, ich decke diese 100, also ich habe zumindest mal als Zuschauer, erster Schritt ist, ich weiß, welche Kriterien einfließen und dann, wenn ich das Interesse habe, zu sagen, wie sind denn die Ausprägungen in diesen Kriterien, das ist was wir absolut begrüßen würden und das sozusagen ist nichts, was ich in der grafischen Benutzeroberfläche jetzt auf einmal habe, aber wenn ich dann die Möglichkeit bekomme, da ist eine Empfehlung und ich kann dann einmal per draufklicken sehen, im Sinne von, was liegt denn dahinter, dann weiß ich, A, sind die Kriterien tatsächlich diskriminierungsfrei, neutral?
Ja.
B, warum ist das jetzt so? Das geht natürlich, aber sozusagen dieses Beispiel Amazon 1:1 zu übertragen, das funktioniert für Amazon Prime, aber das funktioniert natürlich für viele Set-Top-Boxen-Welten noch nicht. Ja?
Okay, vielleicht, vielleicht ganz kurz, weil gerade auch was Interessantes nochmal eingeworfen wurde. Am Ende ist es doch so, am Ende entscheidet der Nutzer und er entscheidet sich dann für eine Plattform oder letztlich dann über die Plattform für den Inhalt, wenn das Empfehlungssystem gut funktioniert. Ja, warum funktioniert das denn bei Netflix so gut? Netflix hat ja ein eigenes Interesse, die Daten so gut zu organisieren, dass ganz vielschichtige Erkenntnisse gewonnen werden können, weil sie in der ersten Wertschöpfungsstufe auf Basis dieser Daten Inhalte herstellen. Das heißt, wenn ich Daten und Programm organisiere, dann muss ich mir bewusst sein, dass ich diesen Aufwand tatsächlich in Kauf nehmen muss.
Okay, also Sie meinten damit, dass Netflix zum Beispiel weiß, okay, ich sage jetzt mal, Walking Dead kam gut an und produziert Fear the Walking Dead. Also nur mal so eigene Inhalte.
Ganz genau. Und am Ende ist es eben so, wir haben alle ein Interesse dran, dass diese Systeme präzise werden. Wir müssen natürlich lernen und auch die Plattformen müssen lernen über die Zeit und über die Nutzung der Nutzer. Denn wir kommen alle, wir sind alle konfrontiert mit der Endauswahl des Nutzers und am Ende, wenn das System nicht gut genug ist, dann wird der Nutzer sich nicht für unsere Plattform entscheiden, dann haben wir auch ein Problem.
Ja, also das sehe ich als Nutzer noch ein bisschen anders, weil ich habe mich ja, ich sag mal, für einen Anbieter entschieden und ich habe jetzt zum Beispiel GigaTV, da kann ich ja nicht sagen, jetzt nutze ich aber ein anderes Bewertungssystem. Das heißt, ich habe das oder keins und wie Sie ja schon richtig gesagt haben, Rupp, das Angebot ist unfassbar groß. Das heißt, ich habe dann ja eigentlich nur noch die Wahl, eben mich selber durchzuwursteln oder eben, wie vorhin von Ihnen angesprochen, Herr Lipfel, andere Möglichkeiten, das Ganze grafisch aufgearbeitet zu finden oder andere Empfehlungen zu bekommen. Aber grundsätzlich habe ich den Eindruck, und dass wir uns hier alle einig sind, dass die Systeme transparent sein sollen und dass sie eigentlich frei von wirtschaftlichen Gründen sein sollen, warum etwas empfohlen wird. Jetzt kommen wir aber mal zu dem wichtigen Punkt. Sie hatten es vorhin schon kurz angesprochen und Sie auch nochmal ganz deutlich, Sie auch. Wie kriegt der Nutzer eigentlich diese Informationen? Und das ist natürlich total einfach in so geschlossenen Systemen wie Netflix oder Amazon Prime. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Ihr System habe und ich gucke jetzt gerade auf RTL, sage ich mal, CSI Miami und dann weiß ich nicht, wie toll grundsätzlich das die Kollegen von RTL finden, wenn mir dann mein Fernseher oder meine Plattform sagt, übrigens, jetzt läuft gleich der Tatort in der ARD. Also wo geht denn da die Reise hin? Kann da jetzt jeder kreuz und quer wild irgendwie Sachen bei den anderen einblenden? Davon
kann RTL allerdings auch umgekehrt profitieren.
Ja.
Das darf man nicht vergessen.
Nee, das war nur jetzt ein Beispiel. Ich habe es jetzt nur mal rausgegeben. Na klar, ja, profitieren oder eben nicht, weil ich meine letztendlich, ich will nicht zu nahe treten, aber auch die ARD und ZDF und auch RTL sind Programme, die so gebaut sind, dass sie als Vollprogramm funktionieren. Also soweit ich weiß, auch heute noch, ne? Und wenn dann einer plötzlich rausgelotst wird, so nach dem Motto, junger Mann, kommen Sie doch mal mit, dann ist natürlich schlecht. Ne, so.
Ja, also nehmen wir mal die Analogie aus dem stationären Handel, ist aber genauso auf den Online-Handel übertragbar. Es gibt eine Einkaufsmall, Sie sind im H&M-Store, der Mallbetreiber kommt in den H&M-Store rein und sagt, guck mal, hier ist eine Bluse von H&M, geh doch mal rüber zu Zara, da ist die irgendwie 19 Euro günstiger.
Da möchte ich nicht Center Manager sein.
Würde man wahrscheinlich sagen, ungewöhnlich. Würde aber auch genauso für Amazon Marketplaces funktionieren. Auch da wird man nicht auf Zalando. Also ja, wenn dort sozusagen unser Programm läuft, wir unsere Metadaten zur Verfügung stellen und wie gesagt, das ist ein ziemliches Invest, wollen wir natürlich nicht, dass mit diesen Metadaten, auf Basis dieser Metadaten, Wettbewerbsangebote, und wir sind im Wettbewerb mit den ÖRs, mit den Privaten, mit den Netflix, mit den Amazons dieser Welt, gar keine Frage, dem stellen wir uns auch, aber diese Art der Navigation, also ich schaue RTL und ich habe die Jetzt-oder-Gleich-Liste, wo auch Empfehlungen auftauchen, ja, da wäre unser Anspruch zu sagen, das ist in Anführungszeichen auch unser Shelf-Space, im Handel, in der Handelsmetapher zu bleiben, was aber überhaupt nicht ausschließt, zu sagen, da gibt es auch eine Empfehlungsfunktion, die übergreifend ist, eine Suchfunktion oder ein EPG. Mhm. Aber das ist in der Tat etwas, was in anderen Bereichen als sehr, sehr ungewöhnlich betrachtet würde. Deswegen habe ich jetzt die Metapher genommen. Und das ist etwas, wo man dann auch mit dem Plattformanbieter eine Lösung findet. Und das hat ja alles seine Pros und Cons. Und wenn wir die Pros fordern, tragen wir natürlich auch die Cons.
Ich habe gerade so die grandiose Idee, dass man einfach mal einen Radio 1 Werbespot bei Radio Berlin schalten könnte oder so. Ich glaube, das fände ich auch lustig. Nein, Spaß beiseite. Herr Rupp, wie lösen Sie das im Moment? Wie ist es bei Ihnen?
Ja, derzeit haben wir als Einstiegspunkt die Basisnavigation, die ist komplett diskriminierungsfrei und chancengleich. Da werden alle gleich behandelt. Das ist der Einstiegspunkt der Box, wo mein zuletzt gesehenes Programm läuft,
ja,
und parallel auch gleichzeitig laufende Sendungen, die für mich interessant sein könnten, vorgeschlagen werden. Und in diesem Bereich konnten wir uns einigen, dass da das System komplett offen bleibt.
Das bedeutet also, es kann sein, dass RTL läuft, weil ich hatte es gestern Abend an und mache die Box an und jetzt ist wieder RTL und dass aber eine Empfehlung für den Tatort kommt. Das wäre in dem Punkt möglich und das war so ein Kompromiss, den Sie da schließen konnten. Habe ich das richtig verstanden?
Richtig.
Okay.
Weil wenn ich das richtig weiß, darf ich dann innerhalb des RTL-Programms aber auf andere Angebote der RTL-Gruppe verweisen, oder?
In der jetzt, also das ist jetzt dann tatsächlich schon in den Tiefen der GigaTV-Plattform. Mhm. Aber worauf wir uns geeinigt haben, das ist das, was ich eben sagte. Wenn ich in der jetzt und gleich heißt, glaube ich der Navigationspunkt, da ist es so, dass es Inhalte von uns sind, aber nicht in der übergreifenden Such- und Empfehlung.
So, jetzt. Aber Sie sehen daran, das war das, was ich eben hinweisen wollte, da haben sich zwei geeinigt.
Ja.
Und ich würde mal sagen, Sport 1 hat wahrscheinlich andere Einigungen erzielt. Das heißt, die Frage, wie die Empfehlungssysteme funktionieren, basieren auf einer Vielzahl von Einigungen auf Ihrer Plattform. Und damit habe ich das Grundproblem, dass sozusagen eine sich wettbewerblich ergebende Empfehlungsstruktur sich aufbaut. Darauf wollte ich noch einmal hinweisen. Herr Dimpfler hat hier so ein paar Andeutungen in Richtung Regulierung gemacht und ich erlaube jetzt sozusagen bei dem Punkt nochmal kurz zu bleiben. Wir haben ja in Deutschland ein System, das wir uns einmal dafür entschieden haben, dass die Frage, wie wir Fernsehen gucken, eines gewissen rechtlichen Rahmens unterliegt. Das nennen wir unter anderem Plattformregulierung. Und wir haben eine relativ strenge Rundfunkregulierung, weil wir der Meinung sind, dass Rundfunkprogramme besondere Inhalte produzieren und besonderen Public-Value-Content liefern. Und diese ganze Thematik, die wir jetzt haben, bettet sich ein in die Grundfrage, die die Politik jetzt dringend entscheiden muss. Wollen wir die Auffindbarkeit von Rundfunkinhalten dem freien Markt überlassen oder haben wir einen regulativen Rahmen dafür? Und diese Entscheidung vertagt die Politik seit 3 bis 5 Jahren. Und wir merken an dieser Debatte, dass es immer dringlicher wird, weil, ja, Zukunftsentscheidungen über die Auffindbarkeit von Rundfunkinhalten gerade stattfinden. Und sie finden statt ohne einen Regelrahmen. Das beinhaltet einmal das Thema Gleichbehandlung aller Plattformen, also nicht nur Regulierung für Kabelfirmen, sondern, ja, eben auch für OTT-Plattformen und für Endgerätehersteller. Frau Deck hat eben gerade noch mal gesagt, irgendwie 70% der Nutzer akzeptieren die Benutzeroberfläche, wie sie sich ihnen darstellt, wenn sie den Fernseher einschalten. Das heißt, der TV-Zuschauer ist faul. Er springt auch nichts, wie Sie mit Recht gesagt haben, zwischen Plattformen hin und her, sondern nimmt das Empfehlungssystem, was er sich ja gerade eingekauft hat.
Und oft weiß er ja auch gar nicht genau, wie es, also gerade der klassische Fernsehzuschauer, der freut sich, wenn da irgendwas aufblinkt, wo man mal draufklicken kann. Und viele sind nicht in der Lage, nochmal weiter zu gucken, muss man einfach auch mal so sagen. Also.
Das kommt dazu. Und deswegen, also meine Analogie des Tages, die ich jetzt von Herrn Stiller mitnehme, eigentlich sind wir sozusagen, wie das, was das Kraftfahrtbundesamt für VW ist, sind wir ja so ein bisschen für die Rundfunkregulierung. Und wir werden das Thema haben, so wie sich ein Dieselskandal irgendwann aufgedeckt wird, weil es auch eine Behörde gibt, die Daten überprüfen darf und die sagen kann, oh, du hast da manipuliert, werden wir in der Lage sein müssen, in wenigen Jahren Empfehlungssysteme auf ihre Diskriminierungsfreiheit hin überprüfen zu können. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das morgen machen würde, aber ich hoffe, in 2 Jahren irgendwie haben wir dafür Settings entwickelt. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige...
Algorithmen. Ja, hoffentlich.
Es gibt ja auch Algorithmen, die helfen bei, ja, solchen Themen, in der Tat. Es gibt ja auch durchaus Institute, die daran schon arbeiten, wie sie uns helfen können, Manipulationen wiederum zu entdecken. Das wird eine ganz große Zukunftsaufgabe für Rundfunkregulierung sein, wenn denn politisch gewollt ist, dass sie stattfindet.
Politisch gewollt, schöner Stichpunkt. Das, für mein Gefühl ist es aber so, dass Sie gerade ein bisschen auf verlorenem Posten insofern kämpfen, als dass Sie mit den Empfehlungssystemen, wie sie im Moment sind, eigentlich einfach schlichtweg bei so den Amazons und Netflixes nicht wirklich mithalten können. Also weil die können halt genau das machen, worauf sie Lust haben und die machen auch das und das ist jetzt das Problem, weil jetzt kommt ja wieder der Zuschauer ins Spiel, der ja überhaupt nicht versteht, wenn er gerne CSI Miami guckt und den Tatort, warum verdammt nochmal er nicht in seinem CSI Miami gesagt bekommt, dass gleich der Tatort anfängt. Das ist ja wieder so ein, da sind wir ja dann wieder in einer ganz anderen Ebene, die aber aus Nutzersicht also sorry, Ihre Probleme interessieren die Nutzer ja nicht. Ne? Das ist das ja das ist, Dumme an der Sache. Also.
Aber das, da wird es ja dann interessant, wenn wir uns von der Sphäre der ich sag mal, Bewegtbildnutzung lösen und dann Anbieter anschauen, die eben auch im Handel sind.
Ja.
Denn ich stimme Herrn Fuchs 100% zu, dass da Handlungsbedarf ist, weil das eine ist, wie wir uns mit der Vodafone oder mit der Unity mit in Deutschland operierenden Unternehmen einigen. So, da braucht man all die Dinge, über die wir eben gesprochen haben. Aber wer natürlich an der Seitenlinie steht und sich über mehrere Jahre eine Acht lässt, sind internationale CE-Hersteller, Fernsehhersteller.
Ja, so ein Samsung und, zum Beispiel, ne?
Na, wenn man sich da mal anschaut, sozusagen, was passiert da mit Daten, wenn man einmal irgendwie, wenn man den hochfährt, sozusagen die AGBs akzeptiert. Ich glaube, das ist ganz wesentlich, dass wir tatsächlich in die Lage versetzt werden, auch tatsächlich im Wettbewerb zu bestehen. Und da ist ein ganz anderer Konnex, wenn wir jetzt über die EU-Datenschutz-Grundverordnung diskutieren. Und jetzt, wenn wir EU-Datenschutz-Grundverordnung, E-Privacy-Richtlinie im jetzigen Stand nehmen, das sind alles Daten, die vielleicht auch dann mal in so eine Plattform einfließen. Und ich habe auf der anderen Seite Facebook, Google und Amazon, die Daten haben, die weit über das Fernsehnutzungsverhalten hinausgehen, die aber auch in ihre Algorithmen einfließen. Die Algorithmen basieren ja nicht nur auf TV-Nutzung.
Wäre ja blöd, wenn es so wäre im Moment, ne? Muss man sagen.
Wäre blöd, die Daten, aber nutzen sie, ne? Wenn wir da nicht handeln, als sozusagen Standort und als Industrie, dann wird irgendwann sozusagen der Tsunami kommen.
Genau, das war das, was ich gerade sagte. Ich brauche noch mal ganz kurz ein Mikrofon, weil jetzt gab es doch tatsächlich gerade... Ach, da ist noch eins. Sie dürfen es behalten, Herr Fuchs. Aber trotzdem, danke für die Bereitschaft. Hier gab es eine Wortmeldung im Publikum. Sagen Sie ganz kurz, wer Sie sind und dann stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar, bitte.
Ja, gerne. Ist eine Frage. Harald Rau vom Institut für Medienmanagement der Ostfalia in Salzgitter. Zuerst den Dank an den Herrn Fuchs. Das ist ein geniales Podium, weil so Menschen kriegt man so nicht wieder zusammen. Und auch die Zusammensetzung ist ja wirklich ganz spannend. Und ich möchte vom Kollegen Stiller den Aspekt der Transparenz nochmal aufgreifen, weil das passt sehr gut zu Ihnen in dem Fall jetzt. Inwiefern ist Empfehlung Teil Ihrer Geschäftsmodelle? Ich glaube, die Frage müssen wir beantworten. Und wenn wir die Frage beantworten, und die kann jeder von Ihnen irgendwie beantworten, dann sind wir nämlich einen Schritt weiter. Weil dann können wir erst überhaupt über Regulierung nachdenken. Weil dann machen wir wirklich genau das Fass auf, das Sie eben gerade angesprochen haben.
Ein paar Minuten haben wir noch. Kollektives Nicken, würde ich sagen. Die Herren, jeder mal.
Kann ich darauf antworten. Empfehlungen sind natürlich für uns ein essentielles Kriterium unseres Geschäftserfolgs. Also früher in der linearen Welt sprach man vom Audience Flow. Ja, und wir haben über die Jahre gelernt zu sagen, da kommt jemand um 20.15 Uhr und wie schaffe ich es, ihm solche Inhalte zu offerieren, dass er auch noch was um 21.15 Uhr schaut, 22.15 Uhr und 23.15 Uhr. So, das war die lineare Welt. In der nicht-linearen Welt gibt es sowas, wir sprechen von einem non-linearen Audience Flow. Also der ist in einem TV Now RTL Shop. Und auch auf einer Vodafone, weil wir natürlich immer sagen wollen, da muss auch irgendwie unsere Marke auftreten. Dann haben wir die Möglichkeit, nachdem er dann vielleicht Alarm für Cobra 11 gesehen hat, zu sagen, möchtest du jetzt eine unserer neuen Action-Serien oder Comedy-Serien sehen? Das ist der Non-Linear Audience Flow, der aber in unserer Welt stattfindet.
Ja.
So. Von daher, also wir würden uns mit diesem Thema nicht so intensiv beschäftigen und so leidenschaftlich dafür streiten im positiven Sinne, wenn es für uns nicht von essentieller Bedeutung wird. Denn früher gab es eine Knappheit, da war es eher positiv, was zu finden, was einem passte. Jetzt gibt es, das hat der Herr Rupp eingangs besprochen, ein Übermaß an Informationen. Niemand hat die Chance, alle Informationen, alle möglichen Inhalte in allen Verästelungen zu sehen. Und deswegen ist das sozusagen der Schlüssel zum zukünftigen Erfolg. Auffindbarkeit.
Okay, einmal weiter in der Runde. Ihr Geschäftsmodell in Sachen Empfehlungssysteme ist ja relativ klar. Ne?
Zum einen bieten wir Empfehlungssysteme an, aber zum anderen ist es ja die Übertragung der Programmzeitschrift ins Digitale.
Ja.
Wie gesagt, gestern die Tipps der Redaktion und heute zusätzlich mit Empfehlungstechnologie. Also insofern ist es hier ein Geschäftsmodell, ein digitales Produkt zu haben, dem Kunden eine maximale Orientierung zu geben und eben das zu zeigen, was er jetzt gerade ansehen möchte. Insofern ja, ist es natürlich insgesamt das Produkt, ein gutes Produkt zu haben, Teil des Geschäftsmodells, also in diesem zweiten Bereich.
Nein.
Genau, ich hatte es schon eingangs gesagt, weil es wirklich bei uns dieser wesentliche Aspekt ist, die Redaktion ist unsere Kernkompetenz, aber wir begreifen dieses Thema der Technologie die als Ergänzung dient, nicht mit Angst, sondern greifen es proaktiv auf, um uns weiter zu bewegen ins digitale Zeitalter und trotzdem auch die Kompetenz unserer Redaktion weiter nutzen zu können. Und es ist nicht ein Kriterium, anhand welches, es ist nicht ein Entscheidungskriterium, das der Nutzer ansetzt. Und wir müssen also gucken, dass wir da vielfältige Möglichkeiten sicherstellen. Und am Ende geht es um Wahrscheinlichkeiten. Wir können uns dem nur bestmöglich annähern. Und das können wir nur machen, indem wir als Plattform partnerschaftlich mit Inhalteanbietern arbeiten, damit wir an die Daten kommen. Aber indem wir die Diskussion, würde ich mal sagen, proaktiv führen, mit dem Ziel, vernünftige Produkte hinzustellen und weniger mit einem Angstaspekt vor neuen Technologien. Das ist, glaube ich, in Deutschland immer so ein bisschen
schwierig. Aber auch für Sie essentiell wichtig. Herr Rupp, bei Ihnen? Ja. Sie hatten ja eingangs schon gesagt, dass, also war ja auch meine Einstiegsfrage, ob das für Sie wichtig ist.
Ich hatte es am Anfang schon angedeutet, dass es für uns ein neuer Zugangsweg zu audiovisuellen Inhalten ist auf unseren Plattformen. Der ist, betone das, ergänzend zu den bisherigen klassischen Wegen, der das Potenzial hat, die Suche nach dem für mich relevanten Inhalt zu verkürzen.
So, jetzt sind wir kurz vor Ende dieser Veranstaltung. Ich möchte an dieser Stelle ganz gerne, weil eigentlich die Richtung für mein Gefühl relativ klar ist, aber eben es verschiedene Felder gibt, die noch zu beackern sind, wie es jetzt weitergeht, so eine kleine Wunschrunde machen. Dazu stellen Sie sich jetzt mir in rosa Tütü und mit Zauberstäbchen vor. Ich bin jetzt kurz die Wunschfee und gewähre jedem von Ihnen einen Wunsch. Und der sollte Folgendes beinhalten. Was wünsche ich mir für meine Situation, für sozusagen für die Situation aus meiner Perspektive, damit das Thema A vorangeht, schnell? Sie haben gesagt, Sie diskutieren seit 5 Jahren. Und damit es in eine richtige Richtung geht. Und ich würde sagen, jetzt können Sie mal anfangen, Herr Rupp. Was würden Sie sich wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass das Empfehlungssystem sich etabliert als zusätzlichen Zugangsweg, dass es auf allen Plattformen, egal auf welcher Infrastruktur basierend, diskriminierungsfrei und chancengleich umgesetzt wird, um so die gesamte Vielfalt an Sendern, die wir als alle Plattformbetreiber auf ihren Netzen haben und auf ihren Plattformen eben zum Zuschauer am Ende gelangt.
Nein. Sie wünschen sich wahrscheinlich, dass irgendwann nicht nur noch Algorithmen eine Rolle spielen.
Ja, also wir sind natürlich auch davon überzeugt, dass das nicht so sein wird, denn es ist immer noch so, dass die Leute uns vertrauen, weil wir diese redaktionelle Kompetenz nicht erst seit gestern mitbringen. Ich wünsche mir, dass auch dieser Aspekt weiter fortbesteht und dass die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Sendern und anderen Content-Anbietern aus dem nonlinearen Bereich noch ausgeprägter wird, als sie eh schon ist.
Herr Schneider, Ihr Wunsch?
Erfolgreiche Kooperation, weil eher die Chancen von Empfehlungstechnologien gesehen werden, als jetzt sozusagen die Hindernisse. Insofern freue ich mich da auf eine neue Fernsehwelt.
Herr Dempfel?
Ja, inhaltlich transparente, diskriminierungsfreie Empfehlungssystem als eine Form der Navigation. Möglichkeiten, andere Navigationsformen zu nutzen, eine zusätzliche Auffindbarkeit von gesellschaftlich wünschenswerten Inhalten, Public-Value-Inhalte, prozessual eine Entscheidung im Februar und dann sozusagen den Blick nach vorne nehmen und zu sagen, wie können wir die nächsten drei Jahre dann gestalten, bis denn dann tatsächlich die sprachgesteuerten User-Interfaces dann in ihrer schönsten Blüte sind und wir dann hoffentlich auch relativ schnell Regelungen dazu haben.
Genau, und dann kann man nämlich die wieder fragen, warum empfiehlst du mir das eigentlich? Und dann erzählen die einem die 100 Dinger, die in dem Algorithmus da drin sind. Ach nee, danke. Okay, Google, stopp, würde man dann wahrscheinlich sagen. Oder Schnauze Alexa oder so. Egal. Herr Fuchs, Ihr Wunsch?
Ja, ich kann mich Herr Dimpfel anschließen. Ich würde uns als Medienanstalten wünschen, dass wir in 2 Jahren in der Lage sind, sowohl kompetenziell als auch technisch Empfehlungssysteme selbst zu überprüfen. Das ist nicht nur ein Wunsch, sondern sozusagen auch eine eigene Arbeitsanforderung. Und dann wünsche ich mir vor allem, das hängt miteinander zusammen, dass wir rechtliche Grundlagen haben, um das, was wir uns wünschen, dann auch zu tun und die administrielle Macht, um dann Missbrauch auch entgegenzuwirken. Und zuletzt wünsche ich mir natürlich, das wünschen wir uns alle, dass die Algorithmen eben zur Vielfalt im deutschen Fernsehsystem für den Nutzer beitragen mögen.
Ich wünsche mir jetzt von Ihnen, meine Damen und Herren, erstmal einen Riesenapplaus für unser Podium. Ich fand das hochspannend und interessant. Vielen Dank, meine Herren. Ich wünsche mir außerdem, dass Sie sich da vorne den Digitalisierungsbericht 2017 mitnehmen oder ihn sich sozusagen auf der Website der Medienanstalten herunterladen. Dann haben Sie nämlich die Daten alle zur Hand. Außerdem wünsche ich mir ganz persönlich, wenn ich jetzt als Wunschfee mir auch nochmal einen Wunsch gönnen kann, lassen Sie uns gemeinsam, und das ist ein Problem, wo ich immer drüber stolper, wenn ich irgendwelche Digitalthemen auf irgendwelchen Podien bespreche, nicht zu angstgesteuert darangehen, sondern lassen Sie uns durchaus erstmal die Chancen begreifen, um dann die Risiken abzuwägen und nicht immer andersrum da reinstolpern, weil sonst, glaube ich, humpeln wir immer so ein bisschen hinterher weltweit. Aber das ist mein persönlicher Wunsch an Sie. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gerne noch ein bisschen hier, netzwerken Sie, reichen Sie sich Visitenkarten zu, trinken Sie noch ein Gläschen miteinander, und ich wünsche Ihnen allen noch einen tollen und erfolgreichen Tag. Vielen Dank. Thank you.